Kurz und Würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Mit mir heute im Studio ist natürlich wie immer die wunderbare Anni Kilpert.
Hi!
Und wir haben heute ganz hohen Besuch, nämlich vom Chief Digital Officer des Landes Sachsen-Anhalt, Tobias Krüger.
Hi!
Ja, hallo Tobias, CDO in Sachsen-Anhalt. Sag doch mal kurz unseren Leuten, wie man da so hinkommt und was man da so macht.
Ja, spannend. Ich glaube, die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat am Anfang der Legislatur, ist ja auch schon wieder ein Stück her, 21 war das, vieles richtig gemacht und hat gesagt, wir müssen die Digitalisierung in die Hausspitzen tragen und hat sozusagen diese Rolle des CDOs in den Ressorts verankert. Also es gibt in Sachsen-Anhalt 9, von innen über Finanzen bis Infrastruktur und Digitales, und das Infrastruktur- und Digitalministerium hat sozusagen noch eine Sonderrolle, weil es quasi die zentralen Dienste für die IT des Landes und digitale Verwaltung mit für das Land organisiert. Da darf ich Chief Digital Officer sein. Wie bin ich dazu gekommen? Ich komme eigentlich von den Daten. Ich war ganz lange im Statistischen Landesamt des Landes beschäftigt und bin dann quasi über die Daten zu Digitalprojekten und habe dann unter anderem E-Akteneinführung in der Justizverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt. Das war auch sehr spannend. Sehr viel mit Barrieren zu tun gehabt und habe dann die Chance bekommen, war nochmal bei der Landeshauptstadt. Also ich kenne auch die kommunale Seite sehr gut, habe da Schul-IT gemacht. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Bildungsdigitalisierung.
Tränen im Augenwinkel.
Gibt auch ganz viele Barrieren.
Da kam jemand von der Basis.
Genau. Komme selber auch aus dem ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt. Klassische so eine Einheitsgemeinde, 10.000 Einwohner, 8 Ortsteile, eine Kernverwaltung von 10 Personen. Wie will man die digitalisieren? Also das ist mir durchaus bewusst. Und ja, bin jetzt im Digitalministerium und versuche da erstens unsere Digitalstrategie zu erstellen. Das haben wir geschafft und jetzt setzen wir sie um.
Finde ich sehr spannend. Ist auch ein, finde ich, sehr besonderes, anderes Verständnis von Smart City und Verwaltungsdigitalisierung, weil das, so wie du dich jetzt beschreibst, würde ich denken, eher auch bei euch zusammengehört oder zusammengedacht wird, oder ist das der falsche Eindruck?
Ich sag mal so, wir haben die gleichen Pains wie die Verwaltung insgesamt. Wir sind Ebenen, also quasi horizontal und vektor.
Vertikal.
Genau, danke. Sehr segmentiert. Wir haben aber über die Implementierung der CDOs schon mal versucht, diese Ressorts zu überbrücken und gemeinsame Dienste in die Fläche zu kriegen. Und wir haben von vornherein auch verstanden, dass zum Beispiel das große Brett OZG, dafür bin ich auch zuständig, jeweils in Teilen.
Mache ich so nebenher noch mit.
Nebenher, so ein paar schöne Fokusleistungen.
Wir sprechen hier gerade mit einem Superhelden, würde ich sagen.
Genau. Nee, darf das mit den Kommunen umsetzen, also mal so Fokusleistungen, IKFZ, Führerschein, Wohngeld, also die ganz kleinen. Und da haben wir auch gemerkt, wir müssen auch ebenenübergreifend denken, wenn wir an unsere Kommunen denken. Und dann ist man in total tief in dem Bereich Smart Cities und Smart Regions, weil ich da immer gar nicht so den Unterschied mache zwischen Kreis und kreisangehörige Kommune. Ja, die sind schon unterschiedlich, aber sie haben halt Aufgaben und sie müssen sie erledigen. Und am besten nicht 200 Mal oder 15 Mal, wenn wir jetzt Kreis- oder Kommunalebene in Sachsen-Anhalt nehmen, sondern gemeinsam. Und was können wir gemeinsam machen? Und das ist für mich Smart Country. Smart Country ist, wenn ich meine Kommunen bestmöglich unterstütze, ihre Services zu erbringen, weil dann werden wir ja wirksam, dann sagt der Bürger, hey, das funktioniert. Und Steffen weiß das auch, wir haben ja in Deutschland kein Erkenntnisproblem oder auch kein eigentlich kein Technikproblem, sondern wir haben so ein Skalierungsproblem. Wir kriegen die guten Sachen nicht so in die Fläche, vielleicht wie andere, weil andere einfachere Strukturen haben oder kleiner sind. Wir sind halt sehr komplex und auch nicht klein. Und da müssen wir Wege finden. Und da haben wir so ein paar Ansätze in Sachsen-Anhalt gewählt. Wo ich auch ganz spannend finde, dass der Bund da gerade das Rad nochmal neu erfindet mit Bayern und mit Hessen. Gleichwohl auch da an beide das Angebot, unsere Erkenntnisse damit aufzunehmen. Aber den Weg sind wir eigentlich auch schon gegangen.
Also Shoutout ans BMDS in Sachsen-Anhalt. Hätte man auch Modellkommunen gehabt.
Und nicht so weit, wir sind ja, Berlin ist ganz nah.
Aber jetzt hast du die Tür zum OZG aufgemacht. Jetzt muss ich doch wirklich mal stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger dich fragen, was ist denn jetzt das Problem? Also man hört immer, die OZG-Umsetzung läuft nicht so voran. Das eine für alle Prinzip war irgendwie gut gemeint und schlecht gemacht. Jetzt hast du ein paar konkrete Services auch bei dir zur Umsetzung. Ja, also ne, wir wissen alle, man könnte es einfach tun, aber wo verzetteln wir uns jetzt immer in dieser Kette, dass wir dieses Thema nicht auf die Straße kriegen, dass wir nicht einfache Serviceleistungen der Verwaltungen an die Bürgerinnen und Bürger ausrollen können? Also was ist denn wirklich der Pain? Also man hört ja viel auf der Metaebene, aber
ja. Ja. Also ich habe so ein paar Pains, die es ist mal besser, mal schlechter. Also es gilt jetzt nicht für jeden Online-Dienst, aber so übergreifend sind das für mich die Pains. Ich finde, bei Eva zum Beispiel haben wir oft am Markt vorbei nochmal was Neues entwickelt. Ist vielleicht auch immer so ein Problem, dass wir das Rad immer nochmal neu erfinden wollen und sozusagen nicht besser schauen, was es quasi schon gibt. Das ist ein Thema. Dann natürlich die Zersplitterung der Ebenen, also dass wir das auf kommunaler Ebene alles x-mal tun sozusagen und nicht vielleicht einmal eine funktionierende Technik ausrollen, sondern sie sozusagen x-mal unterschiedlich ausrollen. Das ist auch ein Thema, natürlich ein wirtschaftliches, Konsolidierung von Fachverfahrensherstellern, auch Anbietern von Diensten. Habe ich ein gutes Beispiel. In Sachsen-Anhalt haben wir die glückliche Fügung, dass wir beim Wohngeld ein Fachverfahren haben, was wir zum Beispiel im MID auch für die Kommunen anbieten im Hosting. So konnten wir relativ schnell Wohngeld in die Fläche bringen und haben jetzt natürlich die riesen Vorteile, dass wir, wenn jetzt neue Antragsstrecken kommen, die Testung, das können wir alles quasi zentral machen und sagen, hey, unsere Wohngeldstellen, das sind wieder 33 in Sachsen-Anhalt, nehmt das einfach und jetzt ist die Antragsstrecke, die ist geprüft da und dann natürlich auch die Sachen wie Datenschutz, Informationssicherheit, machen wir nicht 33 Mal, sondern quasi einmal und haben dann auch eine Sicherheit in Nachnutzung. Und wir können natürlich bei Zukunftstechnologien, Mensch, jetzt können wir uns ja beim Wohngeld mal überlegen, was könnte man automatisieren? Finde ich total spannend, haben uns die Leute gesagt. Also ein Riesen-Pain ist eigentlich die Vollständigkeitsprüfung. Also quasi noch gar nichts, was irgendwie mit, wir gehen da jetzt inhaltlich in den Antrag rein, sondern nur, ist der Antrag richtig ausgefüllt und vollständig mit den Anlagen? Und das kann eigentlich Technik super prüfen und oder sozusagen auch Anleitungen dem Bürger geben, Mensch, da fehlt noch was, schickt mal den Antrag noch nicht ab, sondern da fehlt noch dies und das. Und da das ist, das darf man gar nicht laut aus, das ist, glaube ich, 40% der Tätigkeit in den Wohngeldbehörden, die komplett überlastet sind, weil die ja auch eine höhere oder eine größere Anzahl von Bürgern abdecken müssen, weil der Gesetzgeber quasi auch die Antragsberechtigten ausgeweitet hat. Also das ist ein Thema, dass wir Dinge...
Hörst du da jetzt schon Effekte, dass die Wohngeldstellen sagen, ey, ist jetzt nicht entspannt, aber sagen wir mal nicht Dauerüberlastung?
Also ein großer Effekt ist, dass wir es jetzt schaffen, zum Ende des Jahres in die Flächendeckung zu kommen. Also alle 33 Behörden haben die Anträge digital. Mhm. Das ist schon mal, bin ich immer super, 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 super zufrieden. Und dann ist natürlich ein großer Effekt, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, dass wir die Antragsstrecken relativ schnell einfach anbieten können. Und die richtigen Effekte kommen jetzt, weil, ist auch so ein bisschen witzig, der Erstantrag ist gar nicht so das Massengeschäft beim Wohngeld, sondern der Verlängerungsantrag. Also Wohngeld muss man immer wieder neu beantragen oder verlängern sozusagen. Mhm. Ist auch für so ein Hinweis auf den Prozess, könnte man das nicht anders machen, aber und den bringen wir jetzt quasi in die Fläche, also quasi dieser Weiterleistungsantrag. Und da erhoffe ich mir tatsächlich Synergien, weil da ist die Masse. Und dann ist es auch ganz klar, wir müssen auch diese, das ist keine Sache von, wir werden Mitarbeiter entlassen oder, sondern wir haben die Mitarbeiter dann frei, erstens für die Bürger, die vielleicht nicht digital beantragen wollen und die tatsächlich auch Fragen haben, die wir Beratung brauchen. Und andererseits kriege ich auch Wohngeld sind sehr oft ältere Menschen. Sachsen-Anhalt hat sehr, sehr viele ältere Menschen. Dass wir mit ihnen quasi den digitalen Antrag ausfüllt, um sozusagen wieder den Datenschatz zu heben, um danach besser damit arbeiten zu können. Also da erwarte ich schon eine echte Entlastung.
Mhm. Cool. Das ist bei euch intern, weil du das gerade, du hast jetzt gerade beschrieben, quasi die positive Interpretation von Digitalisierung, nämlich dass man das nicht macht, um Menschen arbeitslos zu machen, sondern dass man das macht, damit Menschen sich wieder um die Aufgaben kümmern können, die einfach nur Menschen tun können, nämlich die Interaktion mit BürgerInnen, die Hilfe brauchen oder die Unterstützung brauchen. Und ist es etwas, was man auch gut in eure Kommunen transportieren konnte, oder ist es etwas, wo es auch viele Prozesse zu gab, wo ihr für sensibilisiert habt, wo ihr vielleicht auch Gegenwind bekommen habt? Wie sind da so die Leute bei euch drauf gewesen? Wie lange hat das gedauert?
Also wenn man jetzt, ich komme gerade von einer Veranstaltung mit Kommunen, da gab es einen interessanten Vortrag, da geht es um Mindfax in der Verwaltung. Mhm. Fand ich sehr spannend.
Fax, nicht F-A-X übrigens.
Genau, also
F-U-C-K-S. Genau. Folgenden Titel klar gemacht. Mindfax in der Verwaltung.
Genau, und die sind natürlich schon da. Also zum Beispiel, das Ministerium will uns etwas Gutes tun. Erstmal Misstrauen. Die wollen doch bestimmt irgendwas prüfen. Wir sagen erstmal gar nichts. Also sozusagen erstmal dieses Vertrauen aufbauen mit den Kommunen, dass man mit ihnen gemeinsam etwas umsetzen will. Dann natürlich, wir sind kompliziert, das ganze Thema, die Vertragskonstellation so gestalten, dass wir sozusagen Sachen auch in die Fläche bringen dürfen. Und nicht sozusagen auch wieder 33, um in dem Bild zu bleiben, Einzelausschreibungen zu machen. Da hatten wir in Sachsen-Anhalt natürlich einen großen Hebel, dass wir ein Sondervermögen hatten, das auch quasi auf die Digitalisierung der Kommunen eingezahlt hat und wir dann sozusagen diese Mittel einsetzen konnten, um für die Kommunen Dinge zur Verfügung zu stellen. Das ist wichtig. Dann ist natürlich auch in Deutschland ein Riesenproblem, was man hat, unheimlich viele Akteure, also bei den Rollout merken wir das, selbst wenn du alles da hast, zu verstehen, wer jetzt in der Kommune gerade noch irgendwie eine Bremse ist. Und das ist ganz viel Kommunikation. Also es gibt unheimlich viele Partner, der Online-Diensthersteller, dann der Dienstleister, der es bereitstellt, die Fachverfahrenshersteller. Und irgendwo hakt dann immer irgendwie ein Parameter, muss noch freigegeben werden. Irgendwo muss ein Klick, eine Freigabe, ein Vertrag. Und da muss man viel in Kommunikation investieren. Das vergisst Verwaltung immer. Werbung, Marketing und Information muss immer mitgedacht. Und das braucht auch Budget. Wir merken das gerade, ältere Bevölkerung. Anderes Problem, weil das große Problem ist, die Bund-ID, also Identifizierung digital. Ist Sachsen-Anhalt noch nicht so doll, weil die Bürger zum Beispiel gar nicht wissen, Mensch, man braucht gar nicht die E-ID, um die Bund-ID freizuschalten. Und die Bund-ID reicht für viele Services. Zum Beispiel ist das Elster-Zertifikat noch viel weiter verbreitet als E-ID, dass man sagt, Mensch, der Bürger weiß gar nicht, dass das total easy ist, sich die Bund-ID zu besorgen. Wie geht das denn?
Sag doch mal kurz.
Ja.
Ich habe jetzt keine Bund-ID, bin auch nicht in Sachsen-Anhalt, logischerweise, aber wie kriege ich denn jetzt die Bund-ID, wenn ich die will?
Wenn ich die will, du lädst ja quasi die Ausweis-App runter und registrierst dich.
Und da gibt's. Brauche ich den digitalen Ausweis vorher? Muss ich erst noch zu meiner Verbandsgemeinde bei uns einen neuen Ausweis holen, der das kann, oder geht das auch einfach so?
Es geht auch so. Es geht um unterschiedliche Schutzniveaus. Also du kannst dich einfach auch nur, wenn du ganz niedriges Schutzniveau hast, mit Benutzername und Kennwort anmelden. Und dann gibt's ja sozusagen, da müsst ihr mir helfen, da gibt's ja sozusagen dieses mittlere Vertrauensniveau. Dafür reicht zum Beispiel das Elster-Zertifikat. Und nur für dieses High-Level im Vertrauensniveau brauchst du dann die E-ID, das quasi der Online-Ausweis ist. Und wir haben das zum Beispiel gemerkt, dass viele bei der Einmalzahlung für Studierende, also quasi diese Corona-Sonderzahlung für die Studierenden, da sind die Zahlen für die Bund-ID nach oben geschossen, weil einfach die Studenten sich total easy, da wurde einfach nur bestätigt, bin ich das oder bin ich das nicht, also wurden jetzt keine sensiblen Daten oder sowas verlangt, und dann konnten die sich einfach anmelden und dann konnte man das nutzen, ne? Und wir merken jetzt, dass die Kommunen gar nicht sagen, Mensch, Herr Krüger, eigentlich die Bürger E-Kfz finden die ganz cool. Aber die scheitern und die brechen alle ab, wenn es darum geht, sich zu authentifizieren, weil sie gar nicht wissen, was die Bund-ID ist. Und da müssen wir natürlich sagen, da ist Sachsen-Anhalt auch zu klein. Mensch, welche Kampagnen haben wir denn, um die Bund-ID, also die zentralen Dienste, bekannt zu machen und dass sie ganz easy sind? Und da sind wir als Staat immer so sperrig und so, das wird immer so technisch, so aus unserer Brille und mit Vertrauensniveau, das interessiert doch den Bürger nicht. Da brauchen wir ein bisschen, also es interessiert manche Bürger schon, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber dass wir einfach ein bisschen ansprechendere Kommunikation brauchen und dass der Bürger merkt, Mensch, in Deutschland gibt's auch, wir können auch alles. Ein bisschen da Mut und Lust drauf machen, weil der Bürger, eigentlich haben Bürger auch Lust auf sowas. Also man hat doch gedacht, oh cool, das geht, das mache ich dann, ne? Aber wir müssen es halt auch gut anbieten. Und das Thema Usability, das haben wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt und zu sehr den Fokus auf Sicherheit. Und das muss sozusagen, muss ich bedingen, weil ich habe nichts von sicheren Diensten, die niemand nutzt. Das ist uns ganz wichtig. Und da wollen wir zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gerade auch wieder nochmal eine Kampagne machen, wo es quasi um die Bund-ID und sozusagen das Bekanntmachen der Dienste. Und vielleicht abschließender Satz. Wir merken schon, dass wir jetzt wir haben auf die Dienste gesetzt sozusagen. Und im letzten E-Government-Monitor, der ist ja von der D21, der ist ja gerade veröffentlicht worden, hat man auch gemerkt, dass diese digitale Lücke, die sagen, boah, ich mache gar nichts digital, die ist wesentlich kleiner geworden. Also wir sind besser geworden bei dem Angebot der Dienste. Da waren wir mal letzter, jetzt sind wir so im gesicherten Mittelfeld. Und jetzt merken wir auch, dass die Nutzung, die Akzeptanz der Dienste, da sind wir jetzt auch ins Mittelfeld gerutscht. Mhm. Also, wenn die Angebote da sind, nutzen die Bürger die. Und in Sachsen-Anhalt hat das eine Daseinskomponente. Wir haben viel ländlicher Raum. Das Amt ist hier manchmal 30 Kilometer weg. Und manche Gemeinden haben bei uns, Gardelegen, mein Lieblingsbeispiel, die drittgrößte Kommune Deutschlands, flächenmäßig, hat 48 Ortsteile. Wenn ich da nicht digitale Dienste anbiete, biete ich keine Dienste an, weil der Bürger gar nicht in den zentralen Ort so einfach kommt. Ne? Und wir müssen, und dann sieht man auch, dass der Bürger das natürlich auch annimmt, weil sonst ist der Zugang zum Staat gar nicht mehr so einfach möglich. Ja.
Weil du auch keine Wahl hast, ne, als Bürger. Also dann, ja. Okay. Ja. Aber was hast du denn, jetzt haben wir ein bisschen über OZG uns ausgebreitet, fand ich jetzt auch mal gut, ein Insight von jemandem zu bekommen, der damit wirklich arbeitet, weil da ist halt viel reden drüber und wenig Ahnung haben von häufig. Aber was hast du denn noch auf dem Tisch liegen? So, mit was beschäftigst du dich gerade? Was sind gerade so deine Projekte?
Also wir haben zum Beispiel ein super Projekt zum digitalen Zwilling. Beim digitalen Zwilling ist es auch so typisch, das war auch wieder so typisch Deutschland. Es kamen ganz viele auf uns zu und haben irgendwelche Aspekte von digitalen Zwillingen, die sie gerade umsetzen. Aber dann habe ich mal gefragt, naja, aber was haben denn jetzt unsere Kommunen und unsere Bürger davon? Wie kriegen wir das vielleicht hin? Und dann haben wir jetzt ein Projekt, das quasi verschiedene Ansätze auch aus einer vom Bund geförderten Modellprojektkommune Smart City, das ist die Stadt Halle, die hat quasi schon ein Layer quasi nach außen, ein Frontend sozusagen, auch schon mit Datenintegration von digitalen Zwilling. Wir haben Geodaten von unserem Landesamt für Vermessung und Geoinformation. Wir haben gute Universitäten, die zum Beispiel mit Multi-Agenten-Simulationen sozusagen dann auch Szenarien in Zwillingen rechnen können. Ich war gestern auf einer Konferenz zum autonomen Fahren in Magdeburg, wo das eine Riesenrolle spielt, dann in Zwillingen sozusagen echt Situationen mit Bevölkerung zu testen, zu vertesten und da wegzukommen von wir fahren mit einem Auto rum, weil das einfach, du kannst gar nicht so viel Daten generieren, wie du brauchst, um gute Rückschlüsse zu bekommen. Und in dem Projekt verschneiden wir jetzt diese Ansätze und wollen einen Zwilling aufsetzen, den wir dann unseren Kommunen mit drei einfachen Anwendungsfällen einfach anbieten können, um ihn in die Fläche zu bringen, weil die Datengrundlage ist da. Wir müssen jetzt quasi das können wir als Land halt leisten, den Betrieb sicherstellen und drei Anwendungsfälle, die mundgerecht sind, also die den Kommunen schnell bei einem Problem helfen, damit die Kommunen auch sagen, ey, super, das machen wir. Und da hatten wir zum Beispiel auch ein Projekt, da ging es um digitale Beteiligung, da haben wir das Beteiligungsportal nachgenutzt vom Freistaat Sachsen. Und das ist ein super Projekt, weil das ist eine Länderkooperation. Da ist NRW mittlerweile dabei, Hessen, Rheinland-Pfalz, wir und Sachsen. Und wir entwickeln das gemeinsam weiter. Wir können unheimlich viele Formen von digitaler Beteiligung anbieten. Allen Kommunen steht dieser Dienst umsonst zur Verfügung. Und wir haben es geschafft, in einem Jahr da bei den Kreisen einen Flächenrollout hinzubekommen. Und bei den Kommunen sind wir bei, irgendwo bei 60%. Und wir können, ich glaube, 10 verschiedene OZG-Leistungen anbieten. Und sie kriegen so kleine, schnelle Erfolge wie, ich kann eine Terminbuchung als Kommune anbieten. Ich kann Veranstaltungen digital anbieten. Und das ist das Niveau, wo kleine Kommunen schon erstmal sagen, hey, super, ich starte jetzt mal mit, ich bringe Leistungen in den digitalen Raum. Und was da ein Riesenaspekt ist, der in der Digitalisierung in Deutschland zu kurz kommt, sie können konkrete Verfahren kopieren, teilen, sich austauschen. Also wenn jemand ein großes Planungsverfahren durchgeführt hat und eine Kommune hat das gleiche Planungsverfahren, eine Radverkehrswegskonzeption, dann können sie die im Portal einfach kopieren und nachnutzen. Und das ist vielleicht so im Kleinen das, was wir brauchen in Deutschland. Die Prozesse, die Tools nicht immer neu erfinden, sondern uns gegenseitig helfen. Und dann sehen natürlich alle Kommunen, sie kommen ganz gut durch die Tür, weil der Bürgermeister sagt, ey komm, ich habe sofort ein digitales Verfahren, der Bürger kann sich digital beteiligen, rechtssicher, mit Integration von sicheren Identifizierungen wie der Bund-ID. Also ich kann auch, wenn es dann in Planverfahren geht, wo ich natürlich dann wissen will, wer hat denn da jetzt seine Meinung geäußert, sehr sichere Identifizierung anbieten. Aber ich muss es nicht übertreiben, bei so einer kleinen Veranstaltung kann sich halt auch jeder anmelden und da muss ich nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil das macht Deutschland nämlich auch gerne, so immer das super, super, super und dann auf total kleine Anwendungsfälle schießen und dann nutzt die aber keiner, weil es einfach viel zu komplex ist. Das ist auch ganz wichtig. Das muss einfach nachnutzbar sein und das ist auch beim Beteiligungsportal der Fall. Die Kommunen können das selber administrieren und das versteht halt auch wirklich Lieschen Müller oder Peter Müller in der Kommune und kann. Und das ist auch sich selbst bemächtigen. Das macht natürlich die Kommune auch stolz, dass er sagt, Mensch, wir haben jetzt das Beteiligungsportal, das machen wir selber. Ich bin jetzt digitaler Vorreiter. Und das ist auch extrem wichtig. Wir müssen die Kollegen und Kollegen mitnehmen, weil ohne die Kommunen geht gar nichts. Die machen das. Ja. Stehen dafür auch gerade und müssen sich vom Bürger was anhören, wenn es nicht funktioniert.
Du da hast bin ich so,
ja raus. Den Krüger kennt so, gar keiner.
Ja, ja. So, so nonchalant in so einem Nebensatz gesagt. Ah ja, und dann stellen wir als Land den digitalen Zwilling bereit. What? Also ihr stellt dann als Land euren Kommunen den digitalen Zwilling zur Verfügung, sodass sie den nutzen können. Ist das so gemeint?
Ja.
Das ist doch übelst krass.
Ja.
Ja, cool.
Also ich finde es gar nicht, also klar, das ist krass, aber irgendwie finde ich es auch wieder gar nicht so krass, weil im Endeffekt ist das schon da, weil wir haben so gemerkt, also Halle hat mit dem Hallplan quasi so eine Anwendung vom digitalen Zwilling entwickelt. Und da gibt es auch schon Anwendungsfälle, zum Beispiel Gewerbeflächenmanagement. Das ist ein spannendes Thema. Und die Datengrundlage kommt sowieso Open Source vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation. Also die Geländemodelle, auch die Gebäudehüllen, das ist alles da. Mhm. Und dann hat Halle irgendwann mal im Nebensatz gesagt, naja, wir könnten das auch eigentlich gleich für das ganze Land freischalten. Also und dann dachte ich so, ja, das wäre ja total gut. Ne?
Cool.
Und dann, was hindert uns daran? Na klar, wir müssen mit den Kommunen in Austausch kommen und können die da jetzt nicht überrumpeln. Aber dann war eigentlich das Ziel, dass wir sagen, okay, wir müssen gucken, was sind Anwendungsfälle, die sowieso machen müssen. Bei uns deutschlandweit kommunale Wärmeplanung müssen die sowieso machen, ist jetzt per Gesetz gefordert. Wir bieten ihnen das an, dass sie sozusagen ihre Daten da reinbekommen und haben dann gleich was davon, indem sie nämlich die Daten visualisieren können und für vielleicht potenzielle Investoren gleich bereitstellen können mit so einem vollständigen Modell. Und uns spiegeln zum Beispiel die ganzen Investoren wieder, wenn sie solche Zwillinge schon bei der Bürgerbeteiligung gehabt hätten, hätten sie manche Diskussionen gar nicht gehabt, weil da viel immer in grauer Theorie Ängste geschürt werden.
Ja.
Und man kann, und das ist wichtig in der politischen Beteiligung, aber auch in der Bürgerbeteiligung, glaube ich, viel besser kommunizieren und Szenarien zeigen und mal, wenn das Gebäude so hoch ist und die Verschattung wäre so und dann guck mal, der Baum, der ist gar nicht, der kommt gar nicht weg oder so. Da ist viel Musik drin und was können wir als Land leisten? wir können ja die Betriebsinfrastruktur bereitstellen, daran arbeiten wir, um diese drei Anwendungsfälle in die Fläche zu kriegen. Das ist noch ein weiter Weg und da müssen wir hart dran arbeiten, aber ich glaube, wir schaffen.
Aber ich finde das Selbstverständnis ziemlich cool. Finde ich gut.
Hast du so eine Tür zu einem richtigen Smart City und Region-Thema aufgemacht? Da sind wir fließender Übergang vom OZG zur Smart City, so sollte das sein. Wir haben jetzt auf der Bundesebene ja seit geraumer Zeit ein Digitalministerium. Dort sind jetzt viele Digitalisierungsthemen gebündelt und werden da auch zentral vorangetrieben. Aber wenn man das so sagen kann, explizit nicht Smart City und Region. Blieb in den bisherigen federführenden Ministerien beim BMLEH und beim BMWSB. Ihr habt jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, so eine Guerilla-Taktik, kann man fast sagen, im Land. Lösungen, die funktionieren, in einer Stadt oder in einem anderen Bundesland in die Breite zu bringen. Was ist so dein Blick darauf? Also war das der richtige Move, auf der Bundesebene ein Digitalministerium zu stellen? Hätte das irgendwie thematisch umgreifender sein können? Oder ist es gerade richtig so, dass Themen wie Smart City und Region, die vielleicht jetzt nicht so sehr im Fokus des BMDS sind, aber trotzdem dann, sagen wir mal, eher verstärkt auf der Länderseite getrieben werden? Was diskutiert ihr da so in Sachsen-Anhalt dazu? Da du ja irgendwie so für beide Themen verantwortlich bist in deiner Rolle und wir dieses Pendant jetzt auf Bundesebene quasi nicht haben. Chance für dich oder Problem?
Beides. Also Problem ist, ich finde schon, das ist ja immer so dieses, wird die Digitalisierung aus der Fachlichkeit getrieben oder ist Digitalisierung ein Querschnittsthema? Ich glaube schon, dass man die Digitalisierung aus der Fachlichkeit treiben muss. Die ist ja traditionell, ist ja das Smart City, Smart Regions Thema so ein bisschen changieren zwischen den Bau, oft Städtebau, Förderung und sozusagen auch in der Landschaftsplanung, bei uns sozusagen im Ministerium auch für Landwirtschaft angesiedelt. Und wir haben auch gesagt, wir müssen beides machen. Wir haben auch einen Workshop, den unterstützen wir auch mit Mitteln der Digitalstrategie, wo die Kommunen zusammenkommen und das Thema Smart Cities und Smart Regionen auch besprechen und auch Anforderungen und stellen. Also der digitale Zwilling ist das Thema. Sie haben zum Beispiel gesagt, wir brauchen sowas wie eine Kollaborationsplattform. Und ich finde immer, wenn Kommunen sich aus einer Fachlichkeit heraus auf ein bestimmtes Thema geeinigt haben, dann müsste das auf Bundesebene das BMDS kommen. Und bei uns wäre jetzt das MID als Digitalministerium und sagen, was braucht ihr dafür? Guck mal, diese zentralen Bausteine habe ich schon. Du kannst das da hosten, du kannst das da machen. Als Kommunikationstool biete ich dir das an. Und quasi die Standards, Bund-ID, Identifizierung, ist alles schon da. Also dass man sozusagen das BMDS und das MID im Land, wir sind der Bausteinkasten, wo man sich bedienen kann. Und wo es Sinn macht, das zentral umzusetzen, machen wir das für alle. Und dann kannst du darauf deinen fachlichen Stack bauen und hast natürlich auch irgendwelche Sonderlocken, die jetzt den Querschnitt nicht interessieren, wo es denn extrem fachlich wird. Habe ich jetzt ein Beispiel auch ein Thema, die Städtebauförderung ist sehr speziell. Das ist ein Thema, da sind die halt sehr speziell, da brauchen die eine eigene Software. Aber die Komponenten, wie zum Beispiel das Organisationskonto oder so, das können die natürlich mitnutzen. Ne? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Da muss meiner Meinung nach die Fachministerkonferenzen müssen mehr Verantwortung übernehmen. Die können nicht immer sagen, macht mal, liebe Digitalisierer. Das machen die nämlich gerne. Und die Digitalisierer müssen ganz klar sagen, wir sind ein serviceorientiertes Angebot an die ganze Verwaltung. Und wir sind sozusagen die dann für die Skalierung die Bausteine bereitstellen. Und wenn wir das schaffen, das wäre der große Wurf. Also die Fachministerkonferenzen brauchen oder die Fachministerien brauchen nur das erfinden, was es nicht gibt. Und das BMDS muss klar sagen, das gibt es und ich sorge aber auch für die Durchsetzung. Also für mich ist das BMDS dann auch zuständig, die Bund-ID jetzt mal bekannt zu machen. Genau. Und brauchen jetzt nicht so sehr in die einzelnen Fachlichkeiten rein regieren, weil das wollen die. Und das ist auch so ein, da verzettelt man sich und verkämpft sich. Und andersrum müssen wir auch ganz klar sagen, liebes Fachministerium, das ist dein Online-Dienst. Das ist deine Fachlichkeit. Da musst du jetzt mitmachen. Ne? Wir geben dir das Rüstzeug, aber mach mit. Und das ist, hört sich einfach an, aber es ist eigentlich das dicke Brett, wo wir immer,
ja, so absolut.
Dieses, ich bin nicht zuständig, mein Fax der Verwaltung. Ja? Das muss man so ein bisschen ausräumen. Ja,
ja, schön. Danke für dein Statement dazu. Ich hab noch einen schweren Brocken, womit ich persönlich auch im Moment schwer zu kämpfen habe, nämlich mit dem Deutschland-Stack. Gefühlt wird gerade so jedes Thema in den Deutschland-Stack geschoben. Ne? Das macht doch der Deutschland-Stack, das muss da rein. Und das kann ja irgendwie nur zur Enttäuschung führen, wenn quasi niemand das BMDS fragt, was denn überhaupt da rein soll und was nicht. Siehst du es genauso? Braucht es vielleicht dann auch irgendwie einen Sachsen-Anhalt-Stack, der das Ganze ergänzt, um als nächste Buzzword durch den Raum zu treiben? Also irgendwie viel Hoffnung habe ich schon in den Deutschland-Stack, aber ich glaube, man muss auch irgendwie mal realistisch sagen, wo jetzt da die Grenzen sind, dass nicht jedes Thema jetzt da irgendwie abgekippt wird.
Ja, also das ist ja auch so ein Thema. Wir machen Dinge gerne so groß, dass die keiner handeln kann. Ne? Also ich finde, man muss das Deutschland-Stack groß denken, das finde ich schon, aber wir müssen mal klein anfangen und wir haben doch schon ganz viel. Also ich sehe ja in Sachsen-Anhalt auch das Thema, wenn ich sage, wir haben auch einen E-Government-Marktplatz des Landes Sachsen-Anhalt, wo erstmal die Kommunen gucken können, was gibt's denn alles schon. Da geht es vordergründig natürlich erstmal um die Dienste, weil man die Verwaltung denkt natürlich schon in ihren Diensten, also ich will jetzt Wohngeld umsetzen oder ich will jetzt was anderes machen. Ne? Und was gibt's denn für ein Terminbuchungssystem und so Bausteine, und die muss ich anbieten. Und ich finde, dann sieht man ja schon, was eigentlich an Bausteinen da ist und was man ausbauen muss. Und wenn man mit den Kommunen spricht, sagen die einem auch recht deutlich, was sie wollen und was glaube ich einen Impact bringt. Und warum, wir denken den Stack groß, aber warum fangen wir nicht einfach mit den Dingen an, die den Impact bringen? Und da wäre zum Beispiel für mich ein Impact, die Bund-ID bekannt zu machen. Oder zu schauen, dass wir zum Beispiel nicht den gleichen Fehler bei jetzt kommt ja die Wallet, dass wir da auch clever sind und sagen, hey, erklärt bitte dem Bürger, was ihm das bringt und wie das gut ist und sexy ist, so eine Wallet zu haben und dass er da seine Nachweise reinpacken kann. Und dass man, wenn man eine Wallet hat, natürlich aber auch Nachweise braucht, die man da reinpackt. Weil das ist für mich mal wieder das Henne-Ei-Prinzip. Das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, dann startet man schon mit Dingen, die man hat, und dann baut sich der Stack von selber. Ich glaube, was das BMDS nicht machen darf, ist zu lange über den Stack zu sinnieren. Also da sind wir ja auch immer gut drin, der Strategie und alles bis zum Ende zu durchdenken. Ich glaube, das können wir uns einfach auch im Rahmen der Entwicklung nicht mehr leisten. Die technische Entwicklung ist so schnell. Wir müssen einfach starten und in unseren Umsetzungsprojekten merken wir doch, oh, das ist ein zentrales Thema. Ja, das müsste mal zentral. Dann kommen die Fragen. Und ich finde, über die Fragen wird der Stack dann richtig gut. Jedenfalls merken wir das in Sachsen-Anhalt auch. Also wir haben durch die Umsetzungsprojekte im OZG gelernt, was uns zentral fehlt. Und dann nehmen wir die Kommunen auch mit. Und bei uns sagen mittlerweile auch Kommunen, ja, stimmt, Technik muss ja gar nicht dezentral sein. Und das hat gar nichts mit wir nehmen dir Aufgaben weg, sondern Technik kann zentral sein und ich kann trotzdem dezentral administrieren. Ich glaube, das ist auch so was Triviales eigentlich. Aber da wird immer gerne gesagt, nee, das ist ja kommunale eigenverantwortliche Aufgabe, kommunale Selbstverwaltung. Das müssen die alle selber machen. Ist doch Quatsch. Die müssen die Verwaltungsleistung selbstständig erbringen. Dafür kann doch aber eine zentrale Infrastruktur da sein, die sie nutzen. Die können ja, klar, man kann auch alles als Angebot definieren. Man muss ja nicht gleich in die Konnexität gehen. Weil wenn ich ein gutes Angebot mache, nutzen das doch die Kommunen. Warum sollten die das was selber erfinden? Und wenn dann doch zwei Kommunen, weil sie so geil sind, das selber machen, ist auch okay. Aber dieses positive Angebot an die Kommunen und Staat, auch die staatlichen Ebenen sich nicht mal als Gegner interpretieren, weil das machen wir ja auch gerne. Der Bund ist dumm, das Land ist doof, die Kommunen sind doof. Das muss auch
Wir können ja zum Glück noch schneiden.
Ja, später. Das muss weg, das muss weg.
Das kommt dann, genau. Das kommt dann als, nein, ja, das kommt als Snippet raus ins Internet, völlig aus dem Kontext gerissen.
Ja, nee. Das ist die Überschrift. Ne? Und ich kann sagen, ich bin super stolz. Wir haben tolle Kommunen. Wir haben auch coole Referate in den Ministerien und wir haben auch super Partner in anderen Ländern. Ich bin zum Beispiel super froh, ich nutze jetzt viel KI aus Hamburg nach. Gar nicht, ich will jetzt gar nicht, welches KI-Tool da jetzt das Beste ist, aber ich kann den ganzen Prozess, den Hamburg schon durchlaufen hat, mit ISB, mit Datenschutz, wie habt ihr eure Multiplikatoren gefunden und geschult? Das kann ich doch alles nachnutzen. Und total geil, dass Hamburg Mindset, ey, Mensch, klar, könnt ihr alles haben. Das ist genau das Mindset, was wir brauchen. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Wir können zusammen was nachnutzen und vielleicht habe ich denn noch eine Locke, die Hamburg wieder mitnutzt. Ne? Also das ist dieses gegenseitig Dinge zusammen umsetzen, das macht doch auch Spaß. Und ich merke dann, den Kommunen so belastet, wie sie sind, das macht sie auch stolz. Und wir haben sehr kleine, richtig coole Kommunen, die klasse Sachen umsetzen, wo man auch sagen kann, nee, da sind wir echt stolz. Zeigen wir nächste Woche auf der Smart Country Convention einmal ganz tolle. Wir haben sogar ein erstmaliges in Deutschland umgesetztes Verfahren, die Personenbeförderungsgenehmigung, die wir mit dem Landkreis Harz dann umsetzen, end zu Ende digitalisiert. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da auch so Hidden Champions dann nach vorne stellen können.
Dann müssen wir jetzt kurz einen Disclaimer, ne?
Ja, an der Stelle. 440.
Leider müssen wir sagen, das wurde bei der Smart Country Convention gezeigt, weil die Ausstrahlung sehr wahrscheinlich dieser Folge danach erfolgt. Ah.
Ich hoffe, ihr wart auf der Smart Country Convention. Stand 440 war das Highlight der Messe.
Ja, es ist schade, dass wir jetzt kein Video haben. Ihr habt nicht das Sprühen in Tobias' Augen gesehen, aber ich glaube, es ist auch im Ton rübergekommen. Also viel Begeisterung für die Arbeit, die du einfach auch machst und die Partnerschaften, die man da auch finden kann. Dieses, du hast jetzt mehrfach gesagt, ihr habt tolle Kommunen und man kriegt da auch Feedback zu den Bedarfen. Wie ist es bei euch organisiert? Habt ihr irgendwie, läuft es dann rein über Treffen oder gibt es auch sonst irgendwelche Austausche? Gibt es institutionalisiertes Feedback? Wie ist deine Telefonleitung in die Kommunen?
Also wir haben tatsächlich zwei tolle Projekte gehabt, wo wir, ich sag mal, bis zu 70 Kommunen, das ist bei uns schon viel, also sozusagen die rechtlich eigenständigen Kommunen, das sind bei uns nur 120. In Sachsen-Anhalt, weil die sehr groß sind, flächenmäßig. Wir haben da Projekte, wo wir uns quasi ausgetauscht haben, auch ebenenübergreifend und sozusagen auf Augenhöhe. Und wo die Kommunen auch klar definiert haben, wir haben das mal Spotlights genannt, was ist ihnen jetzt wichtig, was brauchen sie? Und dann haben wir versucht, das umzusetzen. Und da ist zum Beispiel das Beteiligungsportal daraus entstanden. Wir haben auch so eine Kollaborationssoftware, die wir vertesten, wo die quasi miteinander in Austausch kommen können, so schwarzes Brett, chatten, sich austauschen, einfach auch zu erkennen, dass man gleiche Probleme hat, das ist immer unheimlich hilfreich, nicht alleine zu sein. Das ist
kannst du oder willst du Name-Dropping machen? Also uns fragen die Leute dann immer, was nutzen die denn? Und also ohne jetzt Werbung zu machen, aber willst du sagen, welche Tools da im Einsatz sind?
Also wir haben zum Beispiel ein kleiner Game-Trainer war das Concept Board. Das ist quasi so ein Online-Whiteboard, quasi Konkurrenzprodukt zu Miro, das kennen wahrscheinlich die meisten als so Platzhirsch. Und das Konzeptboard haben wir genutzt sozusagen, um uns sozusagen Strategien, Austausch für die Arbeit in den Arbeitsgruppen. Wir haben auch eine Plattform zum Austausch, die wird auch teilweise in Bayern, ich glaube im Saarland auch schon genutzt. Das ist eine Austauschplattform, nennt sich Communex, das ist der Anbieter. Gibt es auch im Städte- und Gemeindetag-Kontext sozusagen Verbände, die das auch nutzen und verproben. Das haben wir genutzt sozusagen. Und ansonsten, ja, das sind eigentlich schon die zentralen Tools sozusagen, wo du eigentlich schon viel mit abfängst. Und wenn du dann noch ein vernünftiges Videokonferenz-Tool hast und ein SharePoint oder SharePoint-Äquivalent, eine Nextcloud, wir haben zum Beispiel ein Nextcloud-Derivat, auch im Einsatz für Kommunikation der Online-Dienste, dann kann man darüber eigentlich sehr gut auch hybrid arbeiten. Gleichwohl haben wir auch immer so Jahreskonferenzen, wo wir uns auch tatsächlich physisch treffen, weil das auch wichtig ist, sozusagen, auch immer eine physische Komponente zu haben.
Ja.
Aber man muss
auch. Ja, Merseburger Digitaltage war ich dieses Jahr zum ersten Mal und es war ein wirklicher Hidden Champion der Veranstaltungen, muss ich zugeben, ohne jetzt schleimen zu wollen, ein bisschen vielleicht schon. Also war wirklich so das Who is Who auch da, nicht nur aus Sachsen-Anhalt, sondern von ganz Deutschland. Deswegen auch nochmal gerne an dich die Frage, wie wichtig für euch sowas wie die Merseburger Digitaltage dann als Teil des Konzeptes sind und wie das überhaupt so gewachsen ist. Also da war ja die Hütte voll sozusagen.
Ja, Merseburger Digitaltage ist natürlich ein guter Stichpunkt, wie so unternehmerische, aber auch kommunale Initiativen es verdient haben, größer gemacht zu werden. Da gibt es sozusagen einen Hersteller von auch einer Komponente, dem Vorgangsraum, der auch beim digitalen Bauantrag, also einen sehr wichtigen Online-Dienst, den ich auch im Ministerium verantworten darf, genutzt haben. Ist die Firma
Brain. Was macht er eigentlich nicht?
Wir haben auch ein paar Dienste, die wir nicht machen. Also so viele sind es gar nicht. Sind 485 Verwaltungsleistungen. Insgesamt sind es aber 6.600 im OZG. Das ist auch mal eigentlich Wahnsinn. Es gibt sowas wie die Schkobauer Runde, wo sich Kommunen zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Projekte zu besprechen. Und daraus sind irgendwo die Merseburger Digitaltage entstanden, wo mittlerweile Kommunen sehr vertrauensvoll miteinander sprechen. Und
darf ich da ganz kurz was zu sagen? Ne?
Wie bitte?
Ich habe auf dieser Veranstaltung, da klang das immer mal so an, die Schopauer-Runde. Und das klang wie so ein Zirkel, der sich so ganz geheim mal getroffen hat. Und die Kommunen gesagt haben, wir wollen jetzt Digitalisierung machen. Ne? Wir sind der geheime Bund der Digitalisierung. So klang das die ganze Zeit. Es war total charmant, wie das auch so kommuniziert wurde. Ne? Für jemanden, der jetzt da zum ersten Mal quasi in die Community durfte und davon gehört hat.
Ja, genau. Die Schkopau-Runde ist wirklich cool. Da sind verschiedene Kommunen aus dem Süden von Sachsen. Also Schkopau ist eine Gemeinde südlich von Halle. Bekannt. Die haben einen relativ großen Anteil an dem Chemiepark und haben halt sozusagen mit ihren Umlandkommunen so gleiche Themen. Und haben dann einfach sprechen regelmäßig miteinander und versuchen sozusagen Lösungen zu finden und die auch zu skalieren. Und dabei auch Online-Dienste zu skalieren. Und das ist total passend und daraus sind sozusagen auch die Merseburger Digitaltage entstanden, haben mittlerweile viele Dienstleister, die dabei sind und eine gute Mischung aus Kommunen und Dienstleistern und quasi Experten der Verwaltungsdigitalisierung und das ist tatsächlich so ein fast schon familiärer Kontext, wenn man da hingeht und sich trifft und tatsächlich auch an konkreten Lösungen arbeitet und kann sehr gut dann solche Dinge wie den digitalen Zwilling auch bekannt machen, weil man muss ja da auch immer wieder drüber sprechen, dass es das jetzt gibt, dass man das anbahnt und dann kommen auch wieder andere Partner und sagen, Mensch, beim Zwilling, da machen wir schon was, wir könnten das und das übernehmen. Also da merkt man schon wieder auch wieder, wie der Stack von so einem Projekt sich dann eigentlich füllt mit Dingen, die schon da sind, wenn man darüber einfach auch öfter spricht und dann anbietet, das gemeinsam zu tun.
Für wie wichtig würdest du denn, oder als wie wichtig würdest du denn beurteilen, dass sich Kommunen und Dienstleister, die im GovTech-Bereich unterwegs sind, auch austauschen, zum Beispiel auf solchen Tagen? Weil wir hatten vorhin, man könnte ja jetzt sagen, wenn man eigentlich als Land auch Dinge ausrollt und vielleicht auch Dinge vereinheitlicht oder auch bündelt, damit nicht jede Kommune dreimal das Gleiche beauftragt oder auch 25 Mal, hat es ja auch ein Einfluss auf diese Partnerschaft, die man mit Dienstleistern zum Beispiel in dem Bereich hat, was vielleicht den Dienstleistern auch nicht so gut gefällt. Auf der anderen Seite bleibt das Ziel ja trotzdem das Gleiche, ne? Also digitaler zu werden und auch bessere Serviceleistungen anzubieten innerhalb der Verwaltung und Richtung Zivilgesellschaft. Wie würdest du dieses Verhältnis beschreiben? Also merkst du da bei euch eine Veränderung? Habt ihr das reflektiert für euch vorher oder hast du dazu vielleicht auch schon mal Feedback bekommen? Was ist so deine Einstellung dazu?
Ist auch ein dickes Brett in Deutschland. Ist auch einer der Verhinderungsgründe, dass die Fachverfahrenshersteller, recht sperrig sind, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Mhm. Was auch legitim ist, will ich gar nicht bewerten. und dass man zukünftig auch da stärker in Ökosystemen denken muss und das transparent machen muss. Warum nutzen denn Kommunen oder auch Länder ihre öffentlichen IT-Dienstleister? Weil es sozusagen attraktiv ist, Inhouse-Vergaben zu machen. Wie können aber Dienstleister sozusagen mit diesen Ökosystemen partizipieren und worauf spezialisieren sie sich in diesem Ökosystem, um sozusagen entweder ein Produkt zu skalieren, vielleicht auch das ein oder andere Produkt aufzugeben, weil man merkt, man kann das nicht da drin nicht skalieren, weil es was anderes gibt, um sich sozusagen auszurichten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man transparent macht, wie denken wir diese Ökosysteme von staatlicher Seite, so dass die auch dem Staat nutzen, weil wir sind nicht dafür da, sozusagen jetzt jeden Dienstleister zu fördern, aber wir sind natürlich schon da auch für die Wirtschaft. Aber dass man transparent macht, dass der Staat sozusagen auch einfach ein Kunde ist, der Anforderungen hat. Und Anforderungen sind so und so. Da müssen wir transparent. Und da helfen die Merseburger Digitaltage, um da die Sicht von den Fachverfahrensherstellern zu verstehen, die Sicht der Kommunen zu verstehen und dann zu sagen, wie könnten wir das so zusammenbringen. Und da gibt es in Sachsen-Anhalt jetzt auch eine Initiative zum Ökosystem regionaler Dienstleister, Landesdienstleister. Wie kann man da gut kooperieren, damit man Leistungen in die Fläche bringen.
Also es ist ja schon das zweite Projekt, wo ich mir denke, da sollten mal mehr Bundesländer bei euch mal vorbeischauen und mal gucken, was da eigentlich so geht und was man davon lernen kann.
Ja, also Ökosysteme, das sind natürlich dicke Bretter. Ja, da muss man Interessen, da muss man Vertrauen aufbauen. Funktioniert auch nicht alles, aber ich glaube, wenn man das transparent macht, dass meiner Meinung nach da der Weg hingeht, und es einfach auch Gründe gibt, warum das so ist. Manches können auch nur öffentliche IT-Dienstleister, aber manches kann auch der Wettbewerb besser. Da müssen auch muss man ja natürlich auch die IT-Dienstleister, die öffentlichen, auch auf den Pott setzen und sagen, ey, ihr müsst euch auch bewegen und besser werden. Ne? Dann ist, glaube ich, das eine Win-Win-Situation. Und daran glaube ich sowieso immer, wenn man kooperiert, ist man immer besser und hat auch besseren Zugang und kriegt Leistungen schneller umgesetzt. Und am Ende ist auch mehr Wertschöpfung da, weil wir ja dann mehr schneller umsetzen. Also die könnten viel mehr leisten und jetzt, weil wir uns alle sozusagen einmauern und in so kleinen Sachen festhalten, behindern wir uns meistens irgendwie gegenseitig. Das gilt für die staatlichen Akteure, das gilt aber auch für die Akteure im Markt.
Ich würde mal so ein bisschen jetzt in die Zukunft gucken, Steffen, oder wo geht deine Reise hin gerade im Kopf?
Ja, wir müssen, ich muss ein bisschen die Zeit managen, weil wir uns ungefähr 18 Mal schon verquatscht haben, aber den Blick in die Zukunft können wir noch erlauben. Sollten wir auch.
Genau. Dann würde mich interessieren, Tobias, was wünschst du dir denn, wie es mit der Digitalisierung in Sachsen-Anhalt und vielleicht damit auch in Deutschland weitergeht? Was würdest du dir wenn du so ein Bild skizzierst, vielleicht wie es in 15 Jahren aussieht, was wären da so, was siehst du da in deiner Position, wenn du in 15 Jahren noch CDO von Sachsen-Anhalt bist?
Oh, ja. Mensch, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. was ich mir wünsche, ist sozusagen ein Verhältnis zwischen den staatlichen Ebenen, das auf Vertrauen gemünzt ist, dass wir technische Infrastruktur nicht mehr in staatlichen Ebenen diskutieren, sondern sagen, wir haben ein leistungsfähiges technisches System, was Services für Bürger erbringt, trotzdem den Föderalismus dadurch erhalten und stärken und das auch zukunftssicher finanzieren, weil ich glaube, wenn wir dieses ebenenübergreifende Zusammenarbeiten hinbekommen, können wir die Kosten und auch den Ressourceneinsatz an Menschen so weit konsolidieren, dass es auch finanzierbar ist, weil wir oft zurzeit jetzt die digitale Rendite, dieses böse Buzzword, nicht heben, weil wir quasi noch nicht sozusagen diese Skalierungseffekte haben, damit das auch was bringt. Und das ist das, was ich in 15 Jahren gerne sehen würde. Gute Services, Serviceorientierung ist extrem wichtig, vom Bürgerdenken, die auskömmlich finanziert sind, so dass unsere Kommunen, der Staat seine Leistungen erbringt und der Bürger sagt, Mensch, ist ein Land, was vernünftig administriert wird. Weil da war Deutschland früher stolz drauf. Ich bin ja hier Sachsen-Anhalt, Wiege des Preußentums. bevor es nach Berlin abgewandert ist. Das sollte eigentlich wieder unser Ziel sein, auch als Beamte zu sagen, wir haben ein Staatswesen, auf das man stolz sein kann. Das war lange Zeit so, ist ein bisschen gerade, glaube ich, kriegt Risse. Da müssen wir wieder hin. Und wenn man 15 Jahren sagt, geil, in Deutschland zu leben, wahnsinns effiziente, gute Verwaltung, das wäre doch eine tolle Ausblick.
Ja, finde ich super. Ja, cool. Vielen Dank. Ist auch ein Sidekick in Richtung, also inhaltlich, nicht physisch, in Richtung Stimmung in Deutschland und dass das eben auch zum Thema Demokratieerhalt beiträgt, ne? Auch miteinander ins Gespräch zu kommen und wertzuschätzen, was von oben getan wird für BürgerInnen. Ja, danke dir.
Steffen, jetzt darfst du's. Euch.
Soll ich nach den Schnittchen fragen?
Ja, genau.
Ja, Tobias, einige wissen, dass wir kurz und würzig heißen, weil Menschen die Idee hatten, uns nach Schnittchen zu benennen, die es bei kommunalen Veranstaltungen gerne gibt. Das hat mir eingebrockt, dass ich alle unsere Gäste fragen darf, was denn ihre Lieblingsschnittchen sind. Also, welcher Typ bist du? Wo greifst du bei einer Veranstaltung zuerst zu?
Boah, Typ Schnittchen, ja. Also ich changiere tatsächlich zwischen gehacktes Brötchen, aber ich bin
so, mittlerweile... So Klassiker, Mad Eagle.
Der Mad Eagle, aber ich bin auch Avocado mit Ei.
Oh!
Ich glaube, die Bandbreite, die brauchst. Ja.
Du vereinigst also quasi Welten, wie auch im Job.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das geht auch gleichzeitig. Ich glaube, wenn unsere Kommune das gehacktes Brötchen und die Avocado-Schnittchen, das ist es.
Das ist eine sehr gute Analogie zur Jobbeschreibung CDO.
Eine CDO.
Landesverband. Ja, schön. Dann bleibt mir noch übrig, dir ganz, ganz herzlich zu danken, Tobias, für die tollen, authentischen Einblicke und deine Meinung. An dieser Stelle, vielen Dank an euch da draußen, an die Schnittchen-Community fürs Zuhören. Vielen Dank, Anni, dass du wie immer dabei warst und vielen Dank, Tobias. Und ja, wir wünschen euch von hier aus alles Gute und hoffen, ihr hattet schöne Einblicke. Vielen Dank und bis dahin alles Gute. Ciao.
Tschüss.